Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Wir beginnen mit zwei Büchern zur NS-Geschichte, und zwar einer Biografie über die Widerstandsaktivistin Sophie Scholl, im Mai wäre ihr 100. Geburtstag, und einer Darstellung über die folgenschwere Appeasement-Politik der Briten. Danach geht es um die Chancen von Unternehmen, wenn sie mit ihrem Personal sorgfältig umgehen. Das verborgene Kapital heißt das Buch von Anna-Christina Gronert. Außerdem heute bei Andruck Gesine Schwans, Aufruf für Politik trotz Globalisierung und ein Buch über Flucht als Menschheitsgeschichte. Wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen. Ein Satz von einem Flugblatt der Weißen Rose, der Widerstandsgruppe gegen das Naziregime. Deren Mitglieder Sophie und Hans Scholl wurden im Februar 1943 bei einer Flugblattverteilung von der Gestapo verhaftet und wenige Tage später wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung verurteilt und hingerichtet. Der Theologe und Historiker Robert M. Zoske hat bereits eine Biografie über Hans Scholl geschrieben und nun eine über Sophie veröffentlicht. Es reut mich nichts, lautet der Titel, ein Satz aus ihren Verhören. Und Zoske schildert darin sehr eindrücklich die Wandlung in ihrer Haltung zum Nationalsozialismus. Matthias Bertsch stellt den Titel vor.
Wir lernten uns mit 14 Jahren im Jungmädelbund kennen. Sie war wie ein feuriger, wilder Junge, trug die dunkelbraunen, glatten Haare im Herrenschnitt und hatte mit Vorliebe eine blaue Fischerbluse oder eine Winterbluse ihres Bruders an. Sie war lebhaft, keck, mit heller, klarer Stimme, kühn in unseren wilden Spielen und von einer göttlichen Schlamperei.
So beschreibt Susanne Hirzel im Buch von Robert Zoske ihre ehemalige Freundin Sophie Scholl.
Letzten Endes ging es um die Freiheit. Diesem Ziele wollten wir unser Leben weihen. Hätten jedoch niemandem genauer sagen können, was das ist, Freiheit.
Wenn es etwas gibt, das das vielfältige Leben Sophie Scholls zusammenhält, dann ist es wohl ihr Kampf um Freiheit. Aber man muss sich hüten, den Begriff vorschnell mit heutigen Vorstellungen von Selbstverwirklichung zu verbinden. Freiheit ist für Sophie Scholl ein Ringen um das richtige Leben. Das wird nirgends so deutlich wie in den Briefen an ihren und von ihrem langjährigen Freund und Geliebten Fritz Hartnagel. In ihnen wird ständig das Verhältnis von Nähe und Distanz neu ausgelotet. Er sucht die Nähe, auch die körperliche, während sie immer wieder auf Distanz geht und die Liebe zu Gott über alles stellt. Zoske zitiert einen Brief vom Dezember 1940, den Fritz Hartnagel als Soldat aus dem besetzten Frankreich schreibt.
Wenn jeder von uns beiden seinen ganzen Trost und Halt im Höheren findet, dann ist der eine dem anderen wohl überflüssig geworden. Was wollen wir noch voneinander? Ich suchte in dir einen Menschen, zu dem man immer kommen kann mit seiner Last. Und ich hoffte, dasselbe für dich zu sein.
Die Reaktion Sophie Scholls erfolgt wenige Tage später.
Der Zentralsatz dieses Briefes benannte die beiden Herren klar, zwischen denen man sich entscheiden müsse.
Glaubst du nicht, dass das Geschlecht könnte vom Geiste überwunden werden?
Sie sah Eros und Spiritualität unversöhnlich gegenüberstehen und wollte nur einem Herrn dienen. Eine mönchisch-nonnenhafte Leibfeindlichkeit dominierte Sophies Denken.
Welch Unterschied zur anfangs beschriebenen wilden Lebenslust Sophie Scholls. Und genau das macht die Qualität des Buches aus. Es schildert die Widerständige, wie sie im Untertitel genannt wird, in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Bloß nicht mitlaufen oder mitmachen bei dem, was die anderen halt so machen. Das hatten die Scholl-Kinder von ihren schwäbischen Eltern. Sie eine fröhliche Pietistin, er ein weltoffener Kulturprotestant mit auf den Weg bekommen. Und es ist ein Verdienst von Zoske, dass er deutlich macht, dass der Nationalsozialismus nicht nur reaktionär war, sondern auch revolutionär und gerade für Kinder und Jugendliche sehr attraktiv. Er zitiert das Gelöbnis, das Sophie Scholl bei ihrem Eintritt im Bund Deutscher Mädel 1934 ablegte.
Klare Augen wollen wir haben und tätige Hände. Stark und stolz wollen wir werden. Zu gerade, um Streber oder Duckmäuser zu sein. Zu aufrichtig, um etwas scheinen zu wollen. Zu gläubig, um zu zagen und zu zweifeln. Zu ehrlich, um zu schmeicheln. Zu trotzig, um feige zu sein.
Diese Begeisterung für das neue Deutschland war keine kurze Episode. Sophie Scholl zog das nationale Erwachen dem bürgerlichen Mittelmaß auch dann noch vor, als Deutschland längst Krieg führte. Die inzwischen 19-Jährige lehnte den Überfall auf Frankreich zwar ab, aber zugleich machte sie aus ihrer Verachtung der Franzosen keinen Hehl. Diese hätten Paris bis zum letzten Schuss verteidigen müssen, schreibt sie, und zeigt dabei einen erstaunlichen oder erschreckenden Rigorismus.
Sophie Scholl war keine Pazifistin, sondern eine radikale, auch gewaltbereite Kämpferin. Ihre Überzeugung, ideelle Werte müssten bis zum letzten Schuss verteidigt werden, erinnert sehr an Hitlers Durchhaltebefehl an die in Stalingrad eingeschlossenen Männer. Verbiete Kapitulation. Die Armee hält ihre Position bis zum letzten Soldaten und zur letzten Patrone und leistet durch ihr heldenhaftes Aushalten einen unvergesslichen Beitrag zur Rettung des Abendlandes.
Wann und warum aber löste sich Sophie Scholl schließlich vom Nationalsozialismus? Zoske ist ehrlich genug, auf eine letztgültige Antwort zu verzichten. Doch seine Begründungen wirken einleuchtend. Es war ein schrittweiser Prozess, der mit der wachsenden Gewalt des Regimes zu tun hatte und mit seiner Forderung nach Konformität und Gehorsam. Denn das bedeutete für Sophie Scholl etwas, was sie nicht ertragen konnte.
Freiheitsbeschränkung. Darin spiegelt sich ihr höchst ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus, das sich von glühendem Fanatismus über eine langsame Ernüchterung zu erbittert verzweifelter Gegnerschaft 1942 wandelte.
Als sie im Sommer 1942 von den Flugblattaktionen der Weißen Rose um ihren Bruder Hans hörte, zögerte sie nicht lange und schloss sich der Widerstandsgruppe an. Sie habe sich schuldig gefühlt, führt Robert Zoske aus.
Für den Gesamterfolg des Nationalsozialismus konnte man sie nur marginal mitverantwortlich machen. Aber Schuld ist relativ. Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten hatte sie jahrelang tatkräftig zur emotionalen Akzeptanz des Regimes beigetragen. Hinzu kam jetzt, wer noch im Herbst 1942 angesichts eines millionenfachen Mordes tatenlos wegschaute, akzeptierte Unrecht, verstrickte sich, so sah Sophie, Tag für Tag in Schuld.
Der Rest ist bekannt. Am 18. Februar 1943 werden Hans und Sophie Scholl beim Abwerfen von Flugblättern in der Universität München verhaftet, 4 Tage später hingerichtet. Ich bereue meine Handlungsweise nicht, sagte Sophie Scholl am Ende der Vernehmung. Der Mut ihrer Tat wird nicht kleiner, nur weil sie das Regime zuvor lange unterstützt hat.
Matthias Bertsch war das über Robert M. Zoske. Sophie Scholl, Es reut mich nichts, Porträt einer Widerständigen. Im Propylen Verlag erschienen, 448 Seiten, 24 Euro.
Thank you.
eine Mahnung an demokratische Staaten, ob und wie mit Diktaturen zu verhandeln ist. So kann man das aktuelle Buch des britischen Historikers Tim Bouverie lesen. Mit Hitler reden, heißt es. Und er beschreibt darin das Scheitern der Appeasement-Politik Großbritanniens von Hitlers Machtantritt bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Ralf Gerstenberg hat es für uns gelesen.
Hitler war kein Kommunist. Das machte den deutschen Diktator für Teile der britischen Oberschicht salonfähig. Außerdem wirkte er trotz seiner etwas seltsamen Uniform beinahe elegant. Dies bescheinigte ihm einer, der es wissen musste, Anthony Eden, einer der bestgekleideten Gentlemen Londons, später Außen- und ab 1955 Premierminister des Königreichs. Eden sollte sich 1934 im Auftrag der britischen Regierung ein Bild von dem neuen deutschen Reichskanzler machen. Zudem galt es herauszufinden, welche Position Hitler zu den jüngsten Abrüstungsvorschlägen der Briten einnehmen würde.
Hitler sagte ihm, er werde den Vertrag von Locarno einhalten, versprach, den nichtmilitärischen Charakter der SA und der SS zu gewährleisten und schloss die Rückkehr Deutschlands in den Völkerbund nicht aus. Seine Hauptforderung war, dass Deutschland eine Luftwaffe erlaubt werden sollte. Eden, der wusste, dass Deutschland bereits eine illegale Luftwaffe aufbaute, hielt dies für nicht unangemessen und übermittelte Hitlers Forderungen an London mit der Bemerkung, dass die Vorschläge des Kanzlers viel besser waren als erwartet.
Der britische Historiker Tim Bouverie zeigt, wie die Appeasement-Politik Großbritanniens den Deutschen den Weg zum Zweiten Weltkrieg geebnet hat. Als Hitler die Macht übernahm, steckte den Briten der Erste Weltkrieg noch in den Knochen. Das Land war kriegsmüde. Zudem, so Bouverie, gab es einen großen Konsens darüber, dass im Versailler Vertrag Deutschland übertrieben harte Strafen auferlegt worden waren. Deshalb hielt man eine Reihe der Forderungen, die Hitler nach seinem Machtantritt stellte, für durchaus legitim. So gelang es den Deutschen, mit Billigung Großbritanniens eine Luftwaffe aufzubauen, die später britische Großstädte in Schutt und Asche bomben sollte.
Die Minister erkannten bald, dass sie sowohl die Geschwindigkeit als auch das Ausmaß der deutschen Luftwaffenaufrüstung unterschätzt hatten. Bizarrerweise trugen sie zu diesem Erfolg noch selbst bei, indem sie im Februar 1934 dem Verkauf von 118 Armstrong-Siddeley-Triebwerken an die Deutschen zustimmten, mitsamt einer Option auf einen möglichen Folgeauftrag über weitere 260 Stück.
Sehr dezidiert arbeitet Tim Bouverie heraus, wie wirtschaftliche Interessen, gesellschaftliche Stimmungen und vor allem das Bemühen um ein gemeinsames europäisches Sicherheitssystem dazu führten, dass die Eroberungspläne Hitler-Deutschlands im Königreich unterschätzt, verharmlost und kleingeredet wurden. Premierminister Neville Chamberlain war bemüht, Deutschland in Verträge einzubinden und damit im Zaum zu halten. Dafür schluckte er manche Kröte. Sogar den sogenannten Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland, den sein Kontrahent Winston Churchill als Vergewaltigung bezeichnete. Im Oberhaus erhielt der Premier hingegen Rückendeckung. Mehr noch, er wurde aufgefordert, mit Hitler, der die Dankbarkeit der ganzen Welt verdiene, weil er einen katastrophalen Bürgerkrieg verhindert habe, freundschaftliche Verhandlungen aufzunehmen. Iwan Minsky, der damalige sowjetische Botschafter in London, war fassungslos.
Niemals in meinem Leben habe ich eine solche Ansammlung von Reaktionären gesehen wie in diesem Oberhaus. Sichtbar überwachsen vom Schimmel der Jahrhunderte. Die Männer, die auf diesen roten Bänken sitzen, sind geschichtsblind wie Molche und bereit, wie geprügelte Hunde dem NS-Diktator die Stiefel zu lecken. Sie werden dafür bezahlen und ich werde es noch erleben.
Als wenig später Hitlers Pläne bekannt wurden, die sudetendeutschen Gebiete in der Tschechoslowakei zu annektieren, erschien die Kriegsgefahr so groß wie nie zuvor. Chamberlains Regierung setzte weiter auf Appeasement-Politik. Man fand den Anspruch Hitlers berechtigt. Am 29. September 1938 reiste Chamberlain nach München, um gemeinsam mit Mussolini, Daladier und Hitler ein Abkommen darüber abzuschließen, dass die Tschechoslowakei die sudetendeutschen Gebiete an Deutschland abzutreten habe. Der Frieden in Europa war vorerst gerettet. Doch zu welchem Preis? Man hatte nicht nur die Tschechoslowakei verraten, sondern auch die Möglichkeit verloren, mit der Sowjetunion eine große Allianz gegen Nazi-Deutschland zu bilden. Ein knappes Jahr später fiel Hitler in Polen ein. Mit dem ersten Schuss des Zweiten Weltkrieges war Chamberlain auf ganzer Linie gescheitert. Er und die Appeasement-Befürworter an seiner Seite hatten Hitler auf fatale Weise falsch eingeschätzt. Das Urteil von Tim Bovary: keine mildernden Umstände.
Chamberlains Beweggründe standen nie in Frage. Für seine Bemühungen war ihm kein Aufwand zu groß. Sein Handeln war von Beharrlichkeit geprägt. Aber seine Politik fußte in entscheidender Weise auf einem Missverständnis im Hinblick auf den Charakter des Mannes, mit dem er es zu tun hatte, und vernachlässigte darüber hinaus Handlungsoptionen, die dazu beigetragen hätten, ihn in Schach zu halten oder schneller zu besiegen. Und das war in jeder Hinsicht eine Tragödie.
Tim Bovary ist ein Anhänger der narrativen Geschichtsschreibung. Seine Analyse der britischen Europapolitik von Hitlers Machtantritt bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges liest sich wie ein historischer Roman. Dass sich Parallelen zur Gegenwart geradezu aufdrängen, ist dem Historiker natürlich bewusst. Erneut werden liberale Gesellschaften von autoritären Regierungen herausgefordert, internationale Verträge in Frage gestellt. Vielleicht könne ein tieferes Verständnis der Vergangenheit dazu beitragen, Wiederholungen zu vermeiden, hofft Bovary. Sein lesenswertes Buch ist in diesem Sinne ein wichtiger Beitrag zur rechten Zeit.
Meint Ralf Gerstenberg über Tim Bovarys Buch Mit Hitler reden, der Weg vom Appeasement zum Zweiten Weltkrieg. Bei Rowohlt erschienen, übersetzt von Karin Hielscher, Umfang 704 Seiten, Preis 28 Euro. Dieses Buch ist der Versuch, eine neue Denkrichtung zu beschreiben. Das schreibt die Managerin Anna-Christina Gronert in ihrem Buch »Das verborgene Kapital«. Die Denkrichtung betrifft unternehmerisches Denken, das bisher häufig auf rasche Erfolge und Profite setzt und eher auf einfache sowie bewährte Strategien. Um aber langfristig Bestand und Wert eines Unternehmens zu sichern, braucht es natürlich mehr. Konrad Ley hat Gronerts Buch für uns gelesen. Herr Ley, Anna-Christina Gronert hat ja einen etwas kryptischen Titel gewählt für ihr Buch »Das verborgene Kapital«. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, in der Tat steckt da ein bisschen was Verborgenes, Geheimnisvolles dahinter, was sich die Autorin da ausgedacht hat. Und sie weckt ja mit diesem Titel die Erwartung, dass mit Kapital mehr gemeint ist, als wir es bisher kennen. Und dazu gab es in der Vergangenheit ja immer wieder Ansätze, zum Beispiel Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums in Davos, hatte ja formuliert, Leistung dürfe sich nicht nur an den herkömmlichen Renditen messen, sondern müsse weitere Ziele einbeziehen, nämlich die Bereiche Umwelt, Soziales, Good Governance, also eine Ausweitung des Begriffes Kapital, der eben auch diese Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einbezieht. Und etwas Ähnliches könnte man jetzt auch hier erwarten in dem Buch von Anna-Christina Gronert. Und teilweise geht sie diesen Weg mit, aber eben auch nur teilweise. Denn sie denkt ganz als Personalmanagerin und als verborgenes Kapital zieht sie das nicht genutzte Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Entsprechend formuliert sie, viel verborgenes Humankapital liegt in unseren Gesellschaften brach, weil es einen Weg zu Produktivität und Wertschöpfung noch nicht findet.
Wenn Gronert so strittige und belastete Begriffe wie Humankapital verwendet, klingt das ja erstmal nach jemandem, der sehr drinsteckt in herkömmlichen kapitalistischen Strukturen und Sichtweisen. Was ist denn an dem Ansatz der Autorin, dieses verborgene Kapital zu heben, interessant?
Nun gut, es ist schon ein ziemlich eigenwilliger und individueller Weg, den Anna-Christina Kronert da vorschlägt. Sie sagt etwa, der Mensch müsse im Mittelpunkt stehen und beinahe glaubt man, auf einer ersten Mai-Kundgebung zu sein und einen Gewerkschaftsfunktionär dazu hören. Oder sie lobt etwa den Arbeitsminister Heil mit seiner Initiative Neue Qualität der Arbeit und den Experimentierräumen, die er geschaffen hat. Das sind nicht unbedingt Töne, die man von einer Spitzenmanagerin erwarten würde. Und ihr besonderes Interesse gilt dem Thema Vielfalt, auf Englisch Diversity. Vielfalt schützt davor, Fehler zu machen, so sagt sie. Vielfalt ist die Basis für Kreativität und Innovation. Und nur wenn die Menschen mit aller ihrer Vielfältigkeit im Mittelpunkt stehen, dann verschenken wir kein verborgenes Kapital. Diese Vielfalt ist also ein ökonomisches Pfund. Es ist ein Kapital im Sinne eines Schatzes, den es zu heben gilt. Entsprechend müsse die Unternehmenskultur, so schreibt sie, auf die Wertschätzung von Diversität achten. Und das sind durchaus aufgeschlossene und moderne Töne.
Das heißt also, dieses klassische Shareholder-Value-Denken, also Profite stehen im Vordergrund, das will Kronert überwinden.
Das will sie überwinden und sie selbst bezeichnet sich als eine Kapitalistin, die den Kapitalismus retten möchte, indem sie ihn nachhaltiger macht. Und bei dieser Infragestellung herkömmlicher Glaubenssätze, da helfen ihr ihre drei Kinder, die in diesem Buch immer wieder auftauchen. Und offenbar sind die Gespräche zu Hause am Mittagstisch ziemlich interessant. Und Anna-Christina Grodert gibt auch zu, dass viele ihrer Antworten ihrem Sohn nicht unbedingt ausreichen. Man ist da an die Friday for Future-Bewegung erinnert, die nun offenbar am Mittagstisch der Spitzenmanagerin angekommen ist. Was mich dabei aber etwas stört, ist, dass die Autorin viele interessante Ansätze in ihrem Buch anschließend nicht weiterführt. Ich will ein Beispiel nennen. Sie zitiert etwa Larry Fink, den Chef des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, der sich immer wieder als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel dargestellt hat. Das ist ja durchaus interessant, aber die Autorin sollte doch dazu sagen, dass BlackRock bei den Unternehmen, an denen es beteiligt ist, mehrfach gegen klimafreundliche Alternativen votiert hat. Wir sehen also hier, dass Reden und Handel deutlich auseinandertreten. Ein klassisches Greenwashing. Warum sagt die Autorin dazu nichts? Sie hätte zum Beispiel sagen können, Larry Fink kann sich gar nicht anders verhalten, weil er eben die Interessen der jeweiligen Unternehmen vertreten müsse. Erst müssten die Rahmenbedingungen, also die Anreizstrukturen, geändert werden. Wenn sie das schreiben würde, dann würde der Konflikt klar werden. Aber so weit in die Tiefe geht sie nicht.
Die Autorin hat langjährige Erfahrungen als Personalmanagerin. Wie macht sich das im Buch bemerkbar?
Nun, das macht sich ganz unmittelbar bemerkbar. Man könnte das Buch geradezu als ein Kompendium dieser Erfahrungen verstehen, dieser 30-jährigen Berufstätigkeit. Aber obwohl sie behauptet, die Probleme in ihrer Komplexität bearbeiten zu wollen, geht sie vielen Dingen nicht auf den Grund. Wenn sie also schreibt, sie will den Kapitalismus retten, sie möchte ihn nachhaltiger machen, dann müsste doch dieser Begriff Nachhaltigkeit an zentraler Stelle ausgeführt werden. Aber das tut sie nicht. Zu sehr versteht sich die Autorin als Personalmanagerin. Die Nachhaltigkeit verkürzt sie auf nachhaltiges Personalmanagement. Das ist im Einzelnen interessant. Aber man könnte sich eben auch vorstellen, dass das verborgene Kapital wesentlich mehr ist als nur die Produktivitätsreserven des Humankapitals.
Was würden Sie sagen, Herr Ley, an wen richtet sich das Buch von Anna-Christina Kronert?
Nun, zunächst mal ist es ein Buch natürlich für die Allgemeinheit, aber beinahe wäre man zu sagen, es richtet sich an die Chefs von Personalabteilungen, an die sogenannte Fachwelt der Personaler. Etwa wenn sie schreibt, wer es als klassische Mittel zur Problemlösung ansieht, Beschäftigte zu entlassen, der übersieht, dass er offenbar zuvor einige Fehler gemacht hat. Dass er nämlich versäumt hat, das unsichtbare Bildungskapital zu aktivieren. Ihnen geht dieses Know-how mit der Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja verloren. Also, das sind insgesamt durchaus kritische und originelle Einsichten, auch wenn das Buch die Erwartungen, die der Titel verspricht, nicht ganz einlösen kann.
Vielen Dank, Konrad Ley war das über Anna-Christina Gronert, das verborgene Kapital. Wie wir Wertschöpfung neu erfinden müssen. Im Campus Verlag erschienen 264 Seiten, 27,95 Euro. Um die repräsentative Demokratie weiterzuentwickeln und auch wieder attraktiver zu machen, gibt es viele Ideen und auch schon konkrete Beispiele. Bürgerräte zum Beispiel, die entweder bei bestimmten Vorhaben zusammenarbeiten mit Parlamenten oder Lokalpolitikern oder als Gremium zusätzliche Themen und Projekte einbringen. Ähnliche und weitere Ideen liefert die SPD-Politikerin und Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan in ihrem Buch »Politik trotz Globalisierung«. Martin Hubert stellt es vor.
Gesine Schwan gibt nicht auf. Bei ihren Kandidaturen zur Bundespräsidentin und zum SPD-Parteivorsitz unterlegen, kämpft sie weiterhin für ihre politischen Ideen. Nun mit einem neuen Buch, das ebenfalls von der Haltung eines trotzigen Optimismus geprägt ist. Es solle praktisch wirken, betont Schwan gleich im ersten Satz, und alle ansprechen, denen an nachhaltiger Politik und der Würde des Menschen gelegen ist. Gleichzeitig will sie die Probleme des globalen Kapitalismus ernst nehmen, der sich einzelstaatlicher Kontrolle und demokratischer Gestaltung zu entziehen droht. Schwan geht gründlich vor und rekapituliert zunächst einmal, was Politik eigentlich ist, kann und soll. In einem Streifzug durch die Geschichte politischer Theorien findet sie wichtige Anhaltspunkte bei Hannah Arendt.
Sie zeigt den Weg für ein kontroverses Gespräch, die gemeinsame Ebene der Gegenseitigkeit zu betreten und zu fragen, wie macht sich meine Position in der Sicht einer anderen Person aus? Dieser Gesichtspunkt verdient es, gerade zu Zeiten einer immer unübersichtlicheren Politik unter Bedingungen der Globalisierung festgehalten zu werden. Er ist einer der Gründe, weshalb wir neben den traditionellen Institutionen der Demokratie mehr und mehr auf zivilgesellschaftliche Initiativen angewiesen sind.
Gesine Schwan entwirft ein Parallelprogramm, um demokratische Politik zu revitalisieren. Auf der einen Seite will sie die repräsentative Demokratie nicht überwinden, sondern stärken. Plebiszite allein könnten die Demokratie nicht voranbringen, da sie schwer zu revidieren sind und unklar sei, wer die Macht hat, sie zu initiieren. Auch für die Zukunft hält sie daher Wahlen, Parlamente, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und einen starken Sozialstaat für unabdingbar. Nötig sei auch mehr Transparenz, um den Lobbyismus einzudämmen und ökonomische Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Auf der anderen Seite müssten aber auch zusätzliche Institutionen geschaffen werden, die dem Arendtschen Prinzip des kontroversen Dialogs gehorchen.
Dazu können vor allem Entwicklungsbeiräte beitragen, die von den repräsentativ gewählten Autoritäten der Städte und Gemeinden einberufen werden sollten, um ihre langfristige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsziele gemeinsam vorzubereiten. Solche Beratungen können mit einem Teilaspekt beginnen, zum Beispiel mit verkehrsberuhigten Straßen, Infrastrukturprojekten, Bildung vor Ort, der Entwicklung der Bevölkerung oder dem Bedarf an Arbeitskräften.
30 bis 60 Personen sollen in diesen Beiräten freiwillig aus allen sozialen Schichten und Interessengruppen zusammenkommen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Die kommunalen Institutionen unterstützen sie organisatorisch wie finanziell und sorgen für wissenschaftlichen Beistand. Schwan hofft, dass partikulare Interessen über den vernünftigen Dialog zusammenfinden und beruft sich auf das Konzept der antagonistischen Kooperation. Das hatte die IG Metall in den 1960er Jahren entwickelt, um Konflikte mit den Arbeitgebern nicht revolutionär zuzuspitzen, sondern reformistisch zu zähmen. Ähnliches schwebt Schwan auch vor, wenn es auf der globalen Ebene um nachhaltiges Wirtschaften und humane Arbeitsplätze geht. Notwendig sei ein Zusammenspiel von transnationalen Unternehmen, Regierungen und CSOs, von zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Wenn sie sich zusammentäten, um gemeinsam Standards zu erarbeiten, an die sie sich freiwillig und zum Beispiel von den CSOs überprüfbar halten, könnten damit internationale Regulierungen vorbereitet werden, die schließlich zum Beispiel über internationale Organisationen wie die OECD flächendeckend de facto bindend werden.
Solche Sätze lassen sich nicht ohne Skepsis lesen, denn sie setzen allzu hoffnungsfroh auf das Prinzip des vernünftigen Dialogs und der freiwilligen Kontrolle in einer von Konkurrenz geprägten Welt. Andererseits findet man bei Schwan immer wieder konkrete Vorschläge, die auch Skeptiker überzeugen dürften.
Die EU müsste einen Fonds einrichten, der kommunale Integrationsaufgaben finanzieren und in gleicher Höhe in anderweitige Entwicklungsaufgaben, die die aufnehmende Kommune selbst festlegen könnte, investieren würde. Bei ihm könnten sich Kommunen bewerben, die sich zur Aufnahme von Geflüchteten entschließen. So könnte man Gerechtigkeit zwischen den neu aufgenommenen und den Einheimischen herstellen und Ressentiments abbauen.
Wer den politischen und ökonomischen Status quo grundsätzlich verändern will, wird Gesine Schwans Buch für nicht radikal genug halten. Es formuliert aber ein wichtiges Diskussionsangebot aus Sicht einer Traditionslinie, die die zivilgesellschaftliche Erneuerung der Demokratie mit den klassischen Methoden politischer Gestaltungsmacht verbinden möchte.
Martin Hubert besprach Gesine Schwan, Politik trotz Globalisierung. Das 224-Seiten-Werk ist bei WBG Theiss erschienen und kostet 25 Euro. Mehr als 80 Millionen Menschen sind zurzeit weltweit auf der Flucht. Das sind Angaben der UN-Flüchtlingshilfe. Und das wären somit noch einmal 10 Millionen Menschen mehr als 2019. Jeder kann morgen ein Flüchtling sein. Mit diesem Satz leitet Andreas Kossert sein Buch über Flucht als Menschheitsgeschichte ein. Und der Historiker führt noch eine Feststellung an. Flüchtlinge, egal wer sie sind und woher sie kommen, seien gewöhnlich nicht willkommen. Otto Langels stellt das Buch vor.
Geschichten von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, sind so alt wie die Menschheit selbst. Sie kommen in allen Kulturen und Religionen vor. Folglich beginnt Andreas Kossert seine endlose Geschichte der Flucht mit dem Alten Testament, handelt doch die Bibel von Flucht, Heimatverlust und Heimatsuche. Im Weiteren spannt er den Bogen bis in die Gegenwart und findet mit den skandalösen Zuständen in dem Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos nur ein vorläufiges Ende. Die unzähligen Betroffenen stehen im Mittelpunkt der Darstellung. Andreas Kossert lässt sie mit ihrer jeweils eigenen Geschichte zu Wort kommen.
Was bedeuten 70 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit in einem Jahr? Wir können uns das eben kaum vorstellen. Und mir war es einfach nochmal wichtig, auch gerade aus so einer globalen Perspektive, wenigstens ausschnittartig, diesen Menschen ein Gesicht zu geben, einen Namen und dadurch eine Stimme.
Andreas Kossert, Mitarbeiter der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin, setzt damit das fort, was ihm in dem Band Kalte Heimat eindrucksvoll gelungen war. Geschichten von Leidtragenden des Massenphänomens Flucht zu erzählen. Beschränkte er sich damals auf die deutschen Vertriebenen nach 1945, beschreibt er jetzt Flucht als ein globales, epochen- und kontinenteübergreifendes Thema. Und das neue Buch steht dem Vorläufer in nichts nach. Es ist eine ausgezeichnete, klug komponierte und mit sichtlicher Sympathie für die Betroffenen geschriebene Darstellung. Was wohl auch dem Umstand geschuldet ist, dass Kossert selber aus einer vertriebenen Familie stammt. In dem Buch gehe es, schreibt der Autor, im Unterschied zu Migranten, die ihre Heimat aus eigenem Entschluss verlassen, ausschließlich um Flüchtlinge, die ihre Heimat aufgeben müssen, weil ihr Leben bedroht ist.
Flüchtlinge verlieren ihre Heimat meistens für immer. Sofern sie die Strapazen der Flucht überleben, retten sie sehr oft kaum mehr als das nackte Überleben. Dass Überleben möglich ist, ist der entscheidende Unterschied zwischen Vertreibung und Genozid. Vertreibungen können dennoch genozidale Dimensionen annehmen, wie das Schicksal der Armenier und der orientalischen Christen 1915 gezeigt hat.
Kossert zitiert Betroffene, die ihre Vertreibung als Juden und Muslime im späten Mittelalter aus Spanien schildern. Andere erzählen von der Diskriminierung der Hugenotten nach ihrer Flucht aus Frankreich. Wieder andere berichten vom Schicksal der Maya in Guatemala oder von den Rohingya in Myanmar. Einen Sonderfall des Heimatverlusts nennt der Autor die Sklaverei, degradiere sie die Menschen doch zu einer Ware. Kossert zitiert bekannte Autoren wie Bertolt Brecht, Günter Grass, Judith Kerr, Hertha Müller, Amos Oz, Isaac B. Singer oder Stefan Zweig. Im Mittelpunkt aber stehen Unbekannte wie Otto Görig, der als 7-jähriger Junge mit Mutter und Geschwistern von tschechischen Milizen aus dem böhmischen Neutitschein vertrieben wurde.
Am 3. Juli 1945, kurz vor Mitternacht, wurden wir mit Gebrüll geweckt. »Deutsche Schweine, raus! Oder ihr werdet an die Wand gestellt!« Mutter war allein mit uns drei Geschwistern. Sie konnte nur einen Rucksack mit einem Kopfkissen, eine Kleiderbürste und ihre Geldbörse mitnehmen, was ihr aber auf dem Marktplatz schon weggenommen wurde. Um den Marktplatz standen die aus den Wohnungen Gejagten in Dreierreihen. Mutter bekam einen Zettel mit einer Schnur. Auf dem Zettel musste sie unseren Namen mit Anschrift aufschreiben, am Schlüsselbund anbinden und in einen großen Weidenkorb werfen, wo schon viele andere lagen.
Manchmal fragt sich der Leser, ähneln sich die vielen Fluchtgeschichten nicht? Hat man nicht genug erfahren, müssen noch weitere Schicksale ausgebreitet werden? Droht nicht die Gefahr der Wiederholung? Doch gerade die Fülle der Beispiele macht deutlich, dass es sich um ein zeitloses, globales Flüchtlingsdrama handelt, dessen Einzelheiten der Autor dem Leser bewusst zumutet. Die traumatischen Erfahrungen von Flucht, Gewalt und Todesängsten, später das mühsame Ankommen in der Fremde, dort auf Ablehnung zu stoßen und als Eindringlinge oder Aussätzige behandelt zu werden.
Das macht natürlich etwas mit Flüchtlingen und Vertriebenen, weil sie ja schon auf ihrem Weg oftmals Gewalt, Krieg, Erschöpfung, Hunger erlebt haben. Und auf einmal sich vermeintlich in Sicherheit wiegen zu können und dann trotz allem nicht willkommen zu sein.
Trotz aller Widerstände und Ablehnungen sei ein Ankommen, ja sogar Integration und Assimilation möglich, lautet ein Fazit des Autors. Jedoch könne der Verlust von Heimat niemals aufgewogen werden. Es bleibe immer eine Leerstelle, was diejenigen nur unzureichend nachvollziehen könnten, die nie den Verlust ihrer Heimat beklagen mussten. Als Hoffnungsschimmer erscheint das Engagement von Einzelnen und Bürgerinitiativen in den Ländern, die aufgrund ihres Reichtums und glücklicher Umstände Flüchtlinge aufnehmen können.
Letztlich ist es auch wiederum das Spannende, dass oftmals eben dann tatsächlich die Zivilgesellschaft überhaupt erst etwas in Gang bringt und dann auch Staat und Mehrheitsgesellschaft zum Handeln auffordert. Wie Rupert Neudeck und Kapanamur, die anfangs politische Ablehnung gegenüber dem Boat People in eine Akzeptanz umgedreht haben.
Gleichwohl, und dies ist ein weiteres Fazit der vorzüglichen Darstellung, steht die internationale Gemeinschaft vor einem Dilemma. Wo immer sie interveniert, um Krieg, Bürgerkrieg oder massive Menschenrechtsverletzungen zu beenden, kann sich Fluchtbewegungen auch verstärken. Aber ist tatenloses Zusehen die Alternative? Weder Abstinenz noch Intervention führen zu einfachen und dauerhaften Lösungen.
Otto Langels besprach Andreas Kossert, Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Im Siedler Verlag erschienen, 432 Seiten, 25 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem Titel »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde – ein Plädoyer für eine neue Debattenkultur«. Mein Name ist Katrin Stöbesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.